Politik gestreift, der Kirschner Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Politik gestreift, dem Podcast von Kirschners Politikkontakte. Ich bin Yvonne Mockenhaupt und heute wieder einmal zu Gast im Deutschen Bundestag, im Reichstagsgebäude. Mir gegenüber sitzen die beiden Autoren unseres Buches »So arbeitet der Deutsche Bundestag«, die Leiterin der Abteilung Bau und Infrastruktur, Frau Dr. Ruth Lang, und der Leiter des Referates Parlamentsrecht, Olaf Missmann. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo.
Hallo.
Wer Politik macht, hat irgendwann mal gelernt, dass die Kenntnis der Geschäftsordnung eine ganz wesentliche Grundlage ist. Und auch der Bundestag hat eine Geschäftsordnung und die ist vor kurzem geändert worden. Am 1. November ist sie in Kraft getreten. Nun muss eine Geschäftsordnung immer detailliert und damit möglicherweise auch kompliziert sein. Und wir wollen heute einen umfangreichen Blick auf die vorgenommenen Änderungen werfen, und zwar so, dass auch Nicht-Juristinnen und Juristen die Geschäftsordnung verstehen können. Aber zunächst einmal, wie kam es überhaupt zu dieser Reform?
Ja, das ist tatsächlich schon eine Weile her, dass man das erste Mal auch über so eine umfangreiche Reform nachgedacht hat. Schon der Bundestagspräsident Schäuble hat sich damit beschäftigt und hat sich damals auch schon dafür eingesetzt, zu reformieren. Man muss ja sehen, dass sich in den vergangenen 45 Jahren eine Menge getan hat in der parlamentarischen Praxis. 1980 ist die Geschäftsordnung damals in Kraft getreten. Das war die letzte größere Renovierung oder Reform. Damals hatten wir 3 Fraktionen. In der Zwischenzeit haben wir alle Spielarten durch. 3 Fraktionen, 4 Fraktionen, 5 Fraktionen, 6 Fraktionen, 2 Gruppen und so weiter und so fort. Verfahrensweisen wurden zum Teil vereinfacht. Neue Verfahrensweisen kamen dazu. Die Debattenkultur hat sich sehr verändert. Die Geschäftsordnung war die einzige, die geblieben ist sozusagen. Und das führte dann aber eben dazu, dass dieser Text der Geschäftsordnung Regelungen enthielt, die mittlerweile überhaupt keine Bedeutung mehr hatten oder eben andere fehlten, um bestimmte Rechtsfragen dann auch zu beantworten. Oder es musste eben klarer gefasst werden oder eben auch mal nachgeschärft werden, wo es eben nicht so ganz klar war. Deswegen haben sich auch die Präsidentin Baas und Klöckner dafür eingesetzt, dass wir sozusagen die Geschäftsordnung updaten. Und eigentlich waren die Fraktionen auch schon ziemlich gut unterwegs und hatten schon einen Entwurf miteinander abgestimmt, mehr oder weniger, als dann der vorzeitige Wahlperiodenwechsel kam. Und damit war das erstmal auf Eis. Dann hat man diesen alten Entwurf wieder hervorgenommen und hat dann daraus eine Neufassung gemacht und tatsächlich Mitte Oktober dann mit den Stimmen der Union und der SPD jetzt verabschiedet, sodass es jetzt in Kraft treten konnte.
Langer Weg. Wenn wir uns die Ziele der Reform angucken, also es ging darum, nicht mehr praktizierte Regelungen abzuschaffen, Regelungen klarer, präziser zu formulieren, neu entwickelte Verfahrensweisen auch aufzunehmen. Und in der Begründung der Reform heißt es auch, die Resilienz, ein viel bemühtes Wort, der Geschäftsordnung zu steigern. Und wenn wir über das Entschlacken sprechen, welche Regelungen waren, wenn man das so sagen darf, überflüssig, weil sie überholt waren oder ohnehin nicht angewandt wurden?
Also die alte Geschäftsordnung, die enthielt tatsächlich an nicht wenigen Stellen nicht mehr praktizierte Vorgaben. Ein Sachverständiger formulierte das mal in einer früheren Anhörung zu einer Geschäftsordnungsreform als, ihr müsst mal das Totholz wegschaffen aus der Geschäftsordnung. Und tatsächlich wurden an zahlreichen Stellen nicht mehr praktizierte Verfahrensvorgaben entfernt und der tatsächlichen Praxis angepasst. Ich nenne mal 2 Beispiele. In der alten Geschäftsordnung hieß es, dass im Rahmen der zweiten Beratung eines Gesetzentwurfs über jede selbstständige Bestimmung des Gesetzentwurfs der Reihenfolge nach und zuletzt über Überschrift und Einleitung die Aussprache eröffnet wird. Also das heißt übersetzt, nach der alten Geschäftsordnung, wenn man ein Gesetz berät, was 50 Paragraphen hat, würde man eine Debatte führen zur Paragraph 1, dann zu Paragraph 2, zu Paragraph 3, zu Paragraph 4 und so weiter und so fort und zum Schluss über die Überschrift und über die Einleitung. Wenn Sie so bei normalen Gesetzentwürfen beraten, das ist, glaube ich, augenscheinlich, wird es verdammt lange dauern. Und es macht auch wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit nicht Sinn, über einzelne Normen gesonderte Debatten zu führen. Deswegen hat man das auch seit Jahr und Tag schon nicht mehr praktiziert. Diese Regelung wurde also abgeschafft. Nun, die Praxis findet sich nun in der Neuregelung wieder und wir haben jetzt eine Debatte zu einem Gesetz. Ein anderes Beispiel, was schon fast lustig ist, ist folgendes. In der alten Geschäftsordnung gab es eine Norm, die lautete: Urlaub erteilt der Präsident, Urlaub auf unbestimmte Zeit wird nicht erteilt. Das ist für Außenstehende wahrscheinlich erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Ein Abgeordneter muss scheinbar wie jeder Beschäftigte seinen Urlaubswunsch beantragen, bekommt ihn vom Arbeitgeber, also hier vom Präsidenten, genehmigt. Aber Abgeordnete sind frei, die haben gar keinen Arbeitgeber. Die Präsidentin des Bundestages ist nun mal nicht die Chefin der Abgeordneten. Und mehr noch, Abgeordnete haben überhaupt gar keinen Urlaubsanspruch im klassischen Sinne. Sie sind allein dem Wähler verantwortlich. Es ist ihre Entscheidung, ob und wie sie ihr Mandat wahrnehmen. Dementsprechend gab es auch überhaupt gar kein Urlaubsgenehmigungsverfahren. Lediglich ein Entschuldigungsverfahren, also die Mitteilung, dass aus bestimmten Gründen eine Teilnahme an den Sitzungen nicht erfolgen kann. Und zwangsläufig wurde auch dieses Totholz aus der Geschäftsordnung entfernt, und zwar dahingehend, dass die Vorschrift ersatzlos gestrichen wurde.
Sie haben eben über Totholz gesprochen und haben da einen Sachverständigen zitiert. Also Vorgaben, die in der Geschäftsordnung niedergelegt waren, aber nicht mehr angewandt worden sind. Wenn wir uns den umgekehrten Fall mal anschauen, wie ist das mit Verfahrensweisen, die praktiziert wurden, aber gar nicht in der Geschäftsordnung standen? Und was ist hier neu aufgenommen worden? Über Urlaub hatten wir schon gesprochen.
Ja, auch da haben wir Beispiele, zum Beispiel eben aus dem Bereich der parlamentarischen Debatte. Also wenn Sie eine Debatte verfolgen und mal schauen, wen die Präsidentin dann der Reihe nach als Redner aufruft, dann stellt man fest, dass sich die Reihenfolge in allererster Linie wohl nach der Größe der Fraktion richtet. Und dass außerdem auch versucht wird, zwischen Opposition und Regierung sozusagen oder Koalition abzuwechseln. Rechtlich bedeutet das, wir orientieren uns hier in der Reihenfolge der Redner nach dem Stärkeverhältnis der Fraktion und nach dem Prinzip Rede und Gegenrede. Soweit klar. Was wir aber auch sehen, ist, dass erstmal jede Fraktion tatsächlich einmal sprechen darf, bevor eine Fraktion zum zweiten Mal spricht. Und das ist auch ganz egal, wie klein oder wie groß diese Fraktionen sind. Das nennen wir das sogenannte Rundenprinzip. Das wird seit Jahr und Tag so praktiziert, stand aber niemals in der Geschäftsordnung. Jetzt steht es dort eben auch drin. Dann haben wir zum Beispiel die Frage, wer darf denn eigentlich als Erster sprechen? Wer darf denn einführen in so eine Thematik? Bei Gesetzentwürfen in der ersten Beratung ist das grundsätzlich derjenige, der das Gesetz auch einbringt, also der Initiant. Wenn wir dann also einen Gesetzentwurf der Bundesregierung haben, dann ist das oft der zuständige oder die zuständige Ministerin für dieses Ressort. In der Folge werden dann die Gesetzentwürfe an den Ausschuss überwiesen und im Ausschuss arbeiten dann die Abgeordneten daran. Sie ergänzen, sie ändern und so weiter und so fort an dem Entwurf. Und dann kommt er wieder neu ins Plenum zur zweiten und dritten Beratung. Und hier ist es jetzt eigentlich eine Frage des parlamentarischen Selbstverständnisses, dass jetzt nicht mehr die einbringende Exekutive sozusagen das erste Wort hat, sondern die beratenden und hinterher auch abstimmenden Abgeordneten. Deswegen wird also aus der Mitte des Bundestages ein Abgeordneter diese Debatte eröffnen. Und ja, auch das Prinzip haben wir jetzt zum Beispiel in der Geschäftsordnung verankert, obwohl das auch schon lange so praktiziert wurde.
Es ging auch darum, Regelungen klarer und präziser zu formulieren. Warum ist das notwendig geworden?
Das ist so eine Sache mit den Normtexten. Und das gilt auch für die Geschäftsordnung wie für alle anderen Rechtstexte. Sie müssen unter Umständen eben ausgelegt werden, weil der Wortlaut einer Norm nicht immer präzise alle darunter zu subsumierenden Sachverhalte widerspiegelt. Das ist ganz normales juristisches Alltagsgeschäft. Und das war und wird auch bei der Geschäftsordnung immer der Fall sein. Aber manchmal ist es halt notwendig, Normen doch zu präzisieren. Nicht zuletzt, also zu präzisieren dahingehend, dass der Auslegungsbedarf reduziert wird. Und zwar nicht zuletzt, damit der Adressat, für die Geschäftsordnung sind das die Abgeordneten, von vornherein versteht, was gilt, ohne dass es eben auf Auslegung und gegebenenfalls infolgedessen auf Rechtsstreitigkeiten ankommt. Vielleicht hierzu ein Beispiel, was ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder hohe Wellen geschlagen hat. Und das sind die bisherigen Regelungen zur Wahl der Vizepräsidenten. Da haben wir zwei Regelungen. Und zum einen heißt es im Grundgesetz, der Bundestag wählt die Stellvertreter des Präsidenten. In der alten GO hieß es hierzu, jede Fraktion ist durch einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten. Die erste Regel, Grundgesetz, sagt ganz klar, hier herrscht eine klare, freie Wahl. Die zweite Regelung, Geschäftsordnung, könnte, jede Fraktion ist im Präsidium vertreten, einen Anspruch auf Mitgliedschaft suggerieren. Weil wählen bedeutet aber eben auch nicht gewählt zu werden. Ja, was gilt denn nun? Kann ich nicht wählen oder gibt es einen Anspruch? Hier musste ausgelegt werden und juristisch war diese Auslegung eigentlich immer schon relativ klar. Es gilt natürlich der Verfassungsvorrang der Freiheit der Wahl und damit eben auch der Nichtwahl, sodass die Geschäftsordnung eben nur einen Anspruch vermittelte, einen Wahlvorschlag zu unterbreiten, nicht jedoch, dass eine bestimmte Person eben auch gewählt wird. Gleichwohl kam es dann darüber zum Streit und der wurde letzten Endes dann auch vom Verfassungsgericht ausgetragen und das Verfassungsgericht hat letzten Endes die gerade dargelegte Auslegung auch bestätigt. Aber hier war es eben notwendig, klarer und präziser Formulierungen in die Geschäftsordnung reinzubringen. Und das hat man nunmehr auch gemacht. Und die entsprechende Stelle heißt nun, der Bundestag beschließt die Anzahl der Vizepräsidenten, wobei jede Fraktion mindestens für ein Amt zu berücksichtigen ist. Er legt fest, welche Fraktion jeweils für welches Amt einen Wahlvorschlag unterbreiten kann. Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, bleibt der Posten also zunächst vakant.
Wir nochmal zum Ziel kommen, die Resilienz zu stärken, also die Widerstandskraft zu stärken. Das bezieht sich auch auf die in der Presse vielfach angesprochene Verschärfung des Ordnungsrechts?
Ja, aber durchaus nicht nur. Aber auf jeden Fall, Sie haben recht, es ist ja in der Tat so, und das beobachten wir ja alle, dass sich die parlamentarische Debatte in den letzten Jahren doch deutlich verschärft hat. Und es gilt eben auch durch die Regelungen in der Geschäftsordnung, die Würde des Parlaments zu bewahren, von der wir ja auch immer sprechen und die uns ja auch immer wichtig ist. Aber zunehmend ist das so, dass in einzelnen Wortbeiträgen der Parlamentarier dann eben nicht nur scharfe Auseinandersetzungen im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich es auch wirklich zu persönlichen Angriffen kommt, zu Herabsetzungen gegenüber Abgeordneten oder auch anderen Fraktionen. Und solche Entgleisungen haben im Plenum nichts zu suchen. Sie haben eigentlich nirgendwo was zu suchen, aber die Würde des Parlaments schützend haben Sie vor allem auch im Plenum nichts zu suchen. Und deswegen haben ja alle sozusagen mitbekommen, dass in den letzten Jahren die Zahl der Ordnungsrufe wirklich sprunghaft gestiegen ist. Da gab es aber dann auch teilweise tatsächlich Wettbewerbslisten unter Abgeordneten. Da hat der eine gesagt, ich habe 33 Ordnungsrufe, der nächste hat gesagt, du bist ja schwach, ich habe 38. Ohne dass das irgendeine Konsequenz gehabt hat, sondern man hat sich damit gebrüstet. Das hatte keinen Abschreckungscharakter mehr und das wollte man dann eben tatsächlich auch durch Verschärfungen schaffen, einen Abschreckungscharakter. Und deswegen haben wir zum Beispiel eben die Höhe des Ordnungsgeldes verdoppelt. Das heißt, wenn jetzt die Sitzungsleitung ein Ordnungsgeld verhängt, dann sind das nicht mehr 1.000, sondern 2.000 Euro. Und wenn es im Wiederholungsfall nochmal verhängt wird, dann sind es nicht mehr 2.000, sondern 4.000 Euro. Das tut schon richtig weh. Spielraum gibt es dabei übrigens auch nicht. Da kann man dem Präsidenten dann einem auch oder der Präsidentin auch keinen Vorwurf machen. Außerdem haben wir jetzt in die Geschäftsordnung zwei Automatismen eingebaut. Die sind so ein bisschen wie im Fußball die gelbe und die rote Karte. Damit kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete innerhalb einer Sitzung 3 Ordnungsrufe kassiert, was schon legendär sein dürfte, die fliegt automatisch aus der Sitzung, wird also ausgeschlossen. Und sollte ein Abgeordneter dreimal innerhalb von 3 Sitzungswochen einen Ordnungsruf kassieren, dann wird daraus automatisch ein Ordnungsgeld. Und das sind dann wieder 2.000 Euro. Also damit hoffen wir einfach auch, einen Abschreckungscharakter zu erzeugen, der die Würde des Parlaments eben auch schützt.
Die Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, gelten für Ordnungsverletzungen im Plenum. Wie sieht es bei den Ausschusssitzungen aus? Auch da kommt es ja zu harten Wortgefechten, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, bei den Ausschusssitzungen war es bisher so, dass den Vorsitzenden in der jeweiligen Ausschüssen keine formale Ordnungsmittel gegenüber Abgeordneten zur Verfügung standen. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, auch im Plenum. Oder im Plenum hat sich der verbale Kampf erheblich verschärft und es kommt zu immer mehr Entgleisungen. Das spiegelt sich zum Teil auch in den Ausschüssen wieder. Dementsprechend war es auch hier notwendig geworden, aufgrund des vereinzelten Verhaltens von Abgeordneten zu Änderungen zu kommen, was das Ordnungsrecht in den Ausschüssen betrifft. Ausschussvorsitzende können nun bei Verstößen gegen die parlamentarische Ordnung oder Würde zum einen explizit zur Einhaltung derselben auffordern. Das ist jetzt noch nicht besonders streng, aber es ist zumindest mal die Erinnerung daran, sich ein bisschen anders zu verhalten. Und in schlimmen Fällen haben sie auch erstmalig die Möglichkeit, ein formelles Ordnungsmittel zu ergreifen, nämlich den betroffenen Abgeordneten von der Ausschusssitzung auszuschließen. Und das ist dann schon ein ganz erhebliches scharfes Schwert, denn wenn ein Abgeordneter quasi im Maschinenraum des Parlaments nicht mehr tätig sein darf, das tut schon weh.
Was fällt noch unter das Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit stärken?
Ja, da kann man auch zum Beispiel die Neuregelung zur Abwahl von Ausschussvorsitzenden nennen. Die waren auch schon vorher abwählbar, aber jetzt gibt es ganz klare Regeln, nach welchen Verfahren dies erfolgen soll. Und zwar sind jetzt Ausschussvorsitzende abwählbar auf Antrag mindestens der Hälfte der Mitglieder eines Ausschusses. Und diesem Antrag müssen 2/3 der Mitglieder zustimmen.
Gibt es noch weitere Neuerungen, die wir erwähnt wissen wollen? Was gibt es noch, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Da könnten wir zum Beispiel noch auch sagen, dass es bisher so war, dass Präsident und Vizepräsident, wenn sie denn einmal gewählt waren, tatsächlich für die Dauer der Wahlperiode im Amt geblieben sind. Sie waren nicht abwählbar. Wir erinnern uns, dass es in der letzten Legislaturperiode tatsächlich Anträge gegeben hat gegen eine Vizepräsidentin. Die waren aber nach der Geschäftsordnung damals unzulässig tatsächlich. Es war vielmehr so, dass man durch Tod oder Rücktritt nur aus dem Amt scheiden konnte. Für die Präsidentin haben wir das auch beibehalten in der Geschäftsordnung. Für Vizepräsidenten ist es aber jetzt so, dass sie mit 2/3 Mehrheit tatsächlich auch abgewählt werden könnten.
Was sich noch geändert hat, ist, dass die Rolle der Sitzungsleitung, also der amtierenden Präsidentin und Präsidenten, erheblich gestärkt wurde. Sie haben jetzt grundsätzlich ein eigenes Ermessen, ob sie Zwischenfragen, Kurzintervention oder sonstige Erklärungen neben den eigentlichen Debattenbeiträgen zulassen wollen und können. Das führt dazu, dass sie viel stringenter auf die Einhaltung des geplanten Zeitrahmens achten können. Und auch, dass sie ein wenig besser dafür Sorge tragen können, dass permanente inhaltliche Wiederholung durch Zwischenfragen oder auch durch andere Bemerkungen sich reduzieren, wenn das alles schon in Debattenbeiträgen vorher und nachher gelaufen ist. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, jetzt auch in aktuellen Stunden Zwischenfragen und Erklärungen und Kurzinterventionen abzugeben. Das war vorher nicht der Fall. So ist das Ziel dessen, die Aktuelle Stunde einfach ein bisschen attraktiver in der Debatte zu machen. Nicht nur, dass man alle 5 Minuten einen neuen Redner hört, sondern dass der auch unterbrochen wird und spontan Stellung nehmen muss zu Dingen, die er gesagt hat. Ja, und schließlich erinnern wir uns alle an die gescheiterte Wahl des Bundeskanzlers im ersten Wahlgang im Frühjahr diesen Jahres. Hier war es notwendig, damals, um zu einem zweiten Wahlgang zu kommen, dass eine bestimmte von einer Fristvorgabe der Geschäftsordnung mit 2/3 Mehrheit abgewichen werden musste. Diese Frist ist nunmehr für neue Wahlvorschläge abgeschafft.
Wir können also zusammenfassen, wir haben einmal eine Steigerung der Attraktivität durch eine Steigerung der Attraktivität der Debatten und gleichzeitig haben wir auch eine bessere Handhabe, wenn gegen die Geschäftsordnung verstoßen wird.
So jedenfalls die Idee. Inwiefern das Ganze sich in der Realität tatsächlich dann noch widerspiegelt, werden wir sehen.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diese wieder einmal ganz besonders interessante Folge. Dankeschön, Frau Dr. Lang. Vielen Dank, Herr Bissmann.
Vielen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Und schauen Sie gerne in unsere Shownotes und auch in unsere vergangenen Folgen, auch zum Thema Ordnungsrecht und auch zum Thema Tagesordnung. Auf bald!